Auch Deutschland hat seine Vulkane und ganz so harmlos, wie viele glauben, sind sie gar nicht. Auf 70 Ausbrüche in 70.000 Jahren beispielsweise brachte es das Vulkanfeld in der Westeifel. Forschende am Karlsruher Institut für Technologie haben jetzt die Chronologie der Katastrophen im Detail aufgeklärt und sich auch alte Messdaten aus den 80er Jahren nochmals vorgenommen. Dabei machten sie eine weitere Entdeckung. Zwischen Kehlberg und Bad Bertrich konnten sie eine Kammer flüssigen Magmas in 10 bis 12 Kilometern Tiefe nachweisen. Magma steigt dort aus großer Tiefe auf und bildet auf dem Weg nach oben einen glühend heißen Pfropfen. Die letzten beiden Ausbrüche gab es vor 11 und 13.000 Jahren. Nach Berechnungen des Forschungsteams muss mit 50%iger Sicherheit in den nächsten 1500 Jahren mit einem weiteren Ausbruch gerechnet werden. Ein Grund mehr, warum die Vulkaneifel möglichst lückenlos überwacht werden sollte.
Wir haben zwei Vulkanfelder in der Eifel, die Osteifel und die Westeifel. Im einen Fall 100 und im anderen Fall in der Westeifel 250 Vulkane. Das sind also viele Vulkane, die wir da letztlich haben. Die sind nicht sehr groß, aber sie sind eben verstreut. Und das ist so ein typisches Vulkanfeld.
Der Vulkanforscher Professor Joachim Ritter arbeitet am Geophysikalischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Seit den 90er Jahren ist er einer der führenden Experten für den Vulkanismus in der Eifel.
Wir haben eine Studie jetzt erstellt, die wir gerade publizieren. Da glauben wir, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50% in den nächsten 1500 bis 2000 Jahren rein statistisch gesehen wieder eine Eruption stattfinden könnte. Das wäre jetzt speziell in der Westeifel, denn in der Westeifel sind etwa 70 ganz grob Eruptionen gewesen in den letzten 70.000 Jahren. Würde man das jetzt linear interpolieren, dann würde man ja sogar alle 1000 Jahre eine Eruption erwarten. Aber das ist eben teilweise gehäuft und man darf das nicht einfach linear sozusagen interpolieren. Es ist erstmal wirklich ein rein statistisch-mathematisches Konzept, was wir da anwenden, wo natürlich viele Randbedingungen, die jetzt unter der Erde zusätzlich noch hinzukommen, vielleicht nicht vollständig erfasst werden. Aber das ist auch nur schwer, dann mathematisch wiederum zu zeigen. Wir nehmen jetzt einfach die Wiederholraten, das Auftreten der Eruptionen in der Vergangenheit. Das haben wir komplett rekonstruiert zum ersten Mal. Und dann haben wir eben versucht, eine statistische Anpassung zu machen. Da gibt es verschiedene Tests, ob das gut ist oder ob es nicht gut ist. Und wir können schon mit einer relativ hohen Inzidenz sagen, da wird wieder in den nächsten paar tausend Jahren wirklich eine Eruption sein. Und zwar speziell in der Westeifel. In der Osteifel ist es etwas anders. Da sind die Vorgänge etwas träger, würde ich mal sagen. Und da wissen wir nicht genau, wie lang diese Wiederholraten sind. Und wenn wir das nehmen, dann kommen wir eben auf diese 50% Wahrscheinlichkeit in etwas mehr als 1500 Jahren. Das bedeutet aber auch natürlich, dass mit 50% Wahrscheinlichkeit das Ereignis gar nicht eintritt. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Tatsächlich konnten die Forscher nachweisen, dass eine kleinere Magmakammer bereits unterwegs ist, auf dem langen Weg zur Erdoberfläche. In etwa 12 Kilometern Tiefe konnte sie durch neue Analyseverfahren im Datensatz seines Forschungsprojekts aus den 80er Jahren nachgewiesen werden.
Das sind erstaunlicherweise sogar relativ alte Daten, die wir uns dann nochmal angeschaut haben. Es gab in den 80er Jahren in Westdeutschland ein großes Programm, den Untergrund der Bundesrepublik Deutschland anzuschauen. Das war ein riesiges Forschungsprogramm, das nannte sich DECORP. Da wurden mit reflektionsseismischen Methoden Schallwellen in den Untergrund gebracht und die Reflektionen angeschaut. Also entlang von langen Linien sind Lastwagen gefahren und diese Lastwagen, die hatten so Schüttelplatten unten dran und diese Schüttelplatten, die haben dann den Boden angeregt wie ein kleines Erdbeben. Und diese Wellen, die da angeregt wurden, die sind dann über 30 Kilometer in die Tiefe hinunter propagiert, wurden an verschiedensten Schichtgrenzen oder anderen Strukturen reflektiert. Und dieses reflektierte Signal ist dann wieder an der Erdoberfläche angekommen.
Dario Eickhoff, Doktorand bei Professor Ritter, gelang es mit Hilfe neuer mathematischer Verfahren, den alten Datensätzen neue Erkenntnisse zu entreißen.
Das war wirklich auch wieder auf sehr anspruchsvoller Mathematik und Physik beruhenden Methoden, die an der Universität in Freiberg entwickelt wurden, hat er jetzt eine Neuauswertung dieser Daten gemacht und hat jetzt die bisher, denke ich, besten Abbildungen dieser Strukturen im Untergrund gefunden. Das heißt, er konnte jetzt von diesen reflektierten Signalen zurückrechnen, wo war der Reflektor, wo ist die Struktur genau, die dieses Signal erzeugt hat. Der zweite Schritt, den wir dann gemacht haben, war, jetzt schauen wir uns mal die Eigenschaften dieser Signale an. Wenn ich Signal in den Boden schicke und der erste Ausschlag dieses Seismogramms zeigt nach oben und es trifft dort unten auf eine harte Struktur, dann kommt ein Signal zurück, wo wieder der erste Ausschlag nach oben zeigt. Und wir haben aber jetzt Signale entdeckt, da hat der erste Ausschlag plötzlich nach unten, also in die andere Richtung gezeigt. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass man eine schwache Struktur da unten gefunden hat. Nun, was ist eine schwache Struktur? Das könnte eben gegenüber dem festen Gestein eine Schmelze oder ein anderes Fluid sein.
Die so identifizierten Strukturen lassen auf eine Magmakammer schließen, ihre Länge ein paar hundert Meter.
Wenn man die Gesamtstruktur nimmt, wo man dann auch wieder positive Signale sieht, dann hat es sogar über 10 Kilometer. Leider sehen wir das jetzt aber nur entlang einer zweidimensionalen Linie. Also wir können praktisch eine zweidimensionale Rekonstruktion machen. Wir sehen aber nicht, wie weit das Ganze dann sich noch nach links oder rechts weiter erstreckt. Dadurch können wir aber zumindest mal grob versuchen, wie groß sind denn diese Bereiche. Das heißt, es sind Bereiche von ein paar hundert Metern, in denen wir jetzt diese Schmelze jeweils vermuten. Das sind also immer wieder so kleine Stücke, so kleine Abschnitte, in denen wir Schmelzbereiche sehen.
Wie in einer Lavalampe steigt heißes und verflüssigtes Gestein in riesigen Tropfen aus großer Tiefe Richtung Erdoberfläche. Die Vulkanologen nennen diese Gebilde eine Plume oder Plume nach dem französischen Wort für eine Hutfeder. Die Form erinnert tatsächlich an eine Hutdekoration.
Der Plume ist ein Aufstieg von heißem Material. Man kennt diesen Begriff zum Beispiel auch aus der Meteorologie, wo man im Plume praktisch einen Aufstieg von Luftmassen beschreiben würde. Und diese Hutfeder oder dieser Begriff wurde irgendwann mal in die Physik übernommen. Generell für Aufstiege von heißem Material. Wir sehen das tief in der Erde im sogenannten Erdmantel, also mal ganz grob zwischen etwa 50, 60 und fast 3000 Kilometer Tiefe. Und wenn dort das Gestein erhitzt wird, dann steigt das Gestein auf, weil es weniger dicht ist. Und einen solchen großen Aufstieg von Material, das nennt man einen Mantelplum oder Plum.
Mantelplums werden für den sogenannten Hotspot-Vulkanismus verantwortlich gemacht. Die Vulkane entstehen dabei nicht wie beim pazifischen Feuerring, dort, wo tektonische Platten aufeinanderstoßen, sondern mitten innerhalb einer der Platten. Ursache ist eine Anomalie im Erdmantel.
Also in großer Tiefe. Und dort muss es dann so warm werden, das Material, dass es wirklich aufsteigen kann. Das kann man sich so vorstellen wie in einem Kochtopf. Wenn man einen Kochtopf erhitzt und hat da Wasser drin, dann sieht man, wie in der Mitte das Wasser nach oben steigt, dann geht es an den Rand und geht an der Seite wieder nach unten. Aber das nach oben steigen, das passiert eben durch die geringere Dichte, weil es dort heißer ist. Und wir brauchen jetzt auch im Erdmantel eine Anomalie, die letztlich das Material lokal erhitzt. Und dann kann es aufsteigen und eben auch mitten unter einer Platte nach oben kommen. Wir wissen, dass diese Mantelplumes an der Kernmantelgrenze, also in etwa 3000 Kilometer Tiefe entstehen, etwa die Hälfte des Durchmessers. Und da sind es dann wiederum Strömungen im Erdkern, die dann Wärme durchdiffundieren, durch die Kernmantelgrenze in den Erdmantel hinein. Und dann steigt von dort das Material auf. Dann kann man natürlich auch lokal Änderungen bekommen durch Fluide, durch abtauchende Platten, die sozusagen den Mantel etwas umrühren. Und dann können wir auch lokale Anomalien bekommen, die dann wieder zu weniger dichtem Material führen. Und dann steigt dieses Material nach oben.
Unter Hawaii und Island werden sehr große Plumes vermutet. Unter der Eifel ist er dagegen relativ klein. Es gibt deshalb die Hoffnung, dass ein Ausbruch in der Westeifel geringere Schäden verursachen würde.
Die Schmelzmengen sind normalerweise nicht sehr groß in der Westeifel. In der Osteifel haben wir sogar letztlich größere Schmelzmengen gehabt. Das typische Szenario, was wir in der Westeifel haben, ist, dass sich entweder ein Schlackenkegel bildet, der kann dann 100, ganz selten mal 200 Meter hoch sein, und der würde einfach vor sich hinköcheln einige Monate und dann wäre der Spuk vorbei. Das wäre so das einfachste und auch, ich denke, das am wenigsten gefährliche Szenario. Es gibt in der Westeifel aber auch natürlich verbreitet das Phänomen der Marbildung. Die Mare sind ja berühmt in der Eifel und ganz grob etwa ein Drittel aller Eruptionen war eine Mareruption. Und eine Mareruption, das ist jetzt hochexplosiv. Dabei trifft die Schmelze auf Wasser. Es gibt dann eine Wasserdampfexplosion. Wir reden dann von einer phreatomagmatischen Eruption. Und das kann dann schon eine sehr heftige Explosion sein. Und das wäre nicht ganz so harmlos wie ein Schlackenkegel.
Ein Grund mehr, sowohl die Ost- als auch die Westeifel wissenschaftlich auch über hunderte von Jahren nie aus den Augen zu verlieren.
Die Überwachung der Eifel hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Auslöser dafür war, dass wir jetzt in der Osteifel 2013, 2014 ungewöhnliche magmatische Ereignisse gefunden haben, also sehr schwache Erdbeben in sehr großer Tiefe, die auch wiederum auf aktiven Magmatismus hindeuten. Anschließend wurden dann die Überwachungsnetzwerke, besonders die seismischen Netzwerke, deutlich verstärkt. Da arbeitet auch das KIT zum Beispiel mit dem entsprechenden Geologischen Landesamt zusammen. Und wir haben jetzt selber eigene Messstationen auch in der Eifel, wo wir dann schauen können, bewegt sich da irgendetwas Ungewöhnliches im Untergrund. Wenn wir jetzt wieder auf die Westeifel gehen, da zeigen eben jetzt Auswertungen der alten Vulkanausbrüche, dass das teilweise sehr schnell gegangen muss. Das heißt, die Schmelzen sind aus dem Erdmantel, aus dem Bereich der Krustenmantelgrenze, teilweise innerhalb weniger Tage oder Wochen nach oben gestiegen. Das heißt, es geht nicht ganz, ganz langsam, sondern das kann in der Westeifel sehr schnell durch die etwa 30 Kilometer mächtige Erdkruste durchschießen. Aber auch wenn das beginnt, werden wir normalerweise hier mit ungewöhnlichen Erdbeben zu rechnen haben und die werden eigentlich automatisch überwacht. Dann sind es sicherlich Tage, wo man merkt, da braut sich was zusammen, da steigt was auf, dann muss man genauer hinschauen und dann weiß man aber auch schon ungefähr, wo das rauskommt. Also wir sind ja sehr gut mit der Bestimmung der Hypozentren dieser Erdbeben. Das heißt, man kann dann auch wahrscheinlich plus minus, ich sage jetzt mal, im 5-Kilometer-Radius sagen, wo mit einer Eruption zu rechnen wäre, wenn es mal soweit ist.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.